Nadja Hausmann, Nadja, hallo.
Einen schönen guten Abend.
Und wie immer, wenn Nadja und ich uns zum Gespräch treffen, das ist so viermal im Jahr der Fall, wollen wir gern über unsere gemeinsame redaktionelle Arbeit beim Magazin Evolve reden. Nadja Hausmann und ich sitzen ja auch gemeinsam mit Mike Kauschke und Elisabeth de Brod in der Redaktion des Evolve Magazins, sozusagen unseres Schwesterorgans von Radio Evolve. Und wir wollen gemeinsam über die gerade frisch erschienene, heute sollten die Abonnenten sie auch bekommen haben, Ausgabe des Evolve Magazins sprechen. Die Ausgabe hat den Titel "Was können wir tun?" und wahrscheinlich den aussagekräftigeren Untertitel "Das Herz eines neuen Aktivismus". Nadja, magst du einfach unseren Hörern einfach mal deinen Take geben, was haben wir hier versucht?
Ja, Aktivismus ist ja in unserer Zeit wohl eines der größten Themen überhaupt, weil wir nicht nur mit einer besonderen Komplexität von Herausforderungen konfrontiert sind, sondern weil wir auch als Menschen, glaube ich, auf eine neue Weise gefragt sind, darauf zu antworten. Weil man einfach das, was in der Welt geschieht, ja, nicht einfach an sich vorüberziehen lassen kann. Jede abendliche Nachrichtensendung listet einem eigentlich 10 bis 15 Krisenherde und Probleme auf, wo man wirklich das Gefühl hat, ich bin gefragt, mich darauf zu beziehen. Und das Schwierige ist aber in dieser Komplexität, dass wir oft nicht so genau wissen, was wie getan werden könnte. Und wir haben mit diesem Magazin mal versucht, einen, ja, ich würde sagen, fast völlig neuen Blick auf Aktivismus zu werfen. Ich glaube, alle Menschen, die sich schon mal für was engagiert haben, kennen dieses Dilemma. Man macht ein Problem aus und versucht es zu lösen und irgendwas
Ja,
klemmt.
jetzt übernehme ich mal die bequeme Rolle des Agent-Provocateur. Wenn du sagst, einen fast völlig neuen Blick, das ist ein großes Wort. Können wir dieses große Wort wirklich füllen? Was meinst du, einen völlig neuen Blick oder fast völlig neuen Blick?
Ja, wir haben einen Spagat gewagt, nämlich zum einen die subtile Dimension von Aktivismus, die in spirituellen Kontexten schon seit Jahren anklingt, mal näher unter die Lupe zu nehmen, aber gleichzeitig eben auch zu schauen, wo ist die Lösungskompetenz, also wirklich diese reale Fähigkeit, dass Dinge sich verändern. Also was braucht es? Und für mich sind das zwei Pole, wirklich zu gucken. Aktivismus nennt sich eigentlich nur zu Recht Aktivismus, wenn er tatsächlich was bewirkt in der Welt. Aber gleichzeitig schwingt da auch die Frage mit, von welchem Platz aus lässt sich denn heute etwas bewirken?
Vielleicht ist ja auch ganz gut, hier einen Schritt zurück zu machen und kurz auch unser Verständnis von Aktivismus. Also, wie kommen wir eigentlich dazu? Wir sind im Magazin für Bewusstsein und Kultur und wir haben auch ein spirituelles Selbstverständnis. Aktivismus hat eher ein politisches Selbstverständnis, politisch, wenn ich das mal so formulieren darf, die Welt zu verändern. Und die Menschen, die das Magazin kennen, wissen natürlich auch, dass wir auch Bewusstseinskultur und Spiritualität durchaus sozial, politisch und auch global orientiert verstehen. Also insofern werden diejenigen, die einfach unser Ansinnen kennen, hier nicht ganz überrascht sein, dass wir uns auch dem Aktivismus zuwenden. Du hast es ja auch gesagt, die Zeiten drängen eigentlich sich dazu auf, sich die Frage zu stellen, genau die Frage, die wir vorhin ja angestellt haben. Was können wir tun? War auch interessant, weil normalerweise ist sozusagen die Frage des Titels, der Titelseite eines Magazins immer ein riesiges Thema, wo man hin und her, was ist die richtige Formulierung und so. Und dann kommt man oft zu einer sehr auch catchigen, aussagekräftigen Formulierung. Die Frage, was können wir tun, ist einmal nicht so catchy, nicht so bang bang, aber wir fanden es eigentlich die richtige Frage, weil ich glaube und weil wir glaubten, dass es eine Frage ist, die gerade viele Menschen bewegt. Was können wir tun? Weil ich meine, von Syrien bis US-amerikanischen Wahlkampf, bis die Flüchtlingskrise, die wir ja hier im Radio auch schon öfters angesprochen haben, bis Klimawandel, man kann es hier aufzählen, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, es addiert sich, was momentan hier wirklich anläuft. Ja. Und die Frage ist, wie setzen wir uns damit auseinander, auch Menschen, die ein tiefes Verständnis oder zumindest eine tiefe Sehnsucht nach Bewusstseinskultur haben, wie kann man hier gestaltend teilhaben? Und diesen subtilen Aktivismus, den du ansprichst, ist, glaube ich, der Versuch hier auch von dieser Bewusstseinsperspektive, die uns einfach wichtig ist. Und da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu aufholen, was wir damit meinen, hier diese Frage neu aufzurollen oder einen neuen Blickwinkel hier reinzubringen. Wie können wir wirklich gestalterisch in die Welt eingreifen, aus einer Perspektive, dass ihr Bewusstsein eine große Rolle spielt?
Also ich finde gerade die Komplexität, die du eben nochmal angesprochen hast, die legt uns sehr nahe, auch so ein Heft mit einer Frage aufzumachen und nicht schon mit einem schlagkräftigen Satz mit Ausrufezeichen. Weil ich nehme so zwei Möglichkeiten wahr, wie heute viele Menschen auf diese Größe der Herausforderung reagieren. Das eine ist, man sucht sich sofort einen kleinen Punkt aus dem großen Ganzen und geht da wirklich zielgerichtet ran, im Sinne von, ich möchte dieses ganz konkrete Problem lösen. Aber das hat den Nachteil, dass man dadurch oft etwas aus diesem größeren Zusammenhang löst, der eigentlich oft Teil auch des Problems ist. Und das andere ist schlicht Verzweiflung und Abwendung. Mhm. Weil wenn man dieses Ganze in den Blick nimmt, dann wird einem auch sonnenklar, kein Mensch, keine Gruppe von Menschen wird all das in einem Ganzen jetzt absehbar nach irgendeiner Richtung lösen oder auflösen können. Und subtiler Aktivismus, für meinen Begriff, eröffnet uns da die Möglichkeit eines Innehaltens und wirklich erstmal das Gesamtbild wirken zu lassen. Wenn man in den Nachrichten sieht, was gerade in Mosul zum Beispiel passiert, das ist erschütternd und überwältigt einen. Und wir, die wir hier in Deutschland sitzen, können da nichts tun. Aber in dem Moment, wo man diese unsagbare Situation an sich heranlässt, öffnet sich auch was. Also es ist wirklich so, man nimmt die Dinge auf einmal in die eigene Erfahrung. Und dadurch wird dann auch eine andere Möglichkeit des Wirkens im Leben möglich. Und zwar unabhängig davon, dass ich jetzt ein spezifisches Problem adressiere. Und ich glaube, dass Mike Kauschke hat ja in seinem Artikel auch ein paar Ansätze subtilen Aktivismus beschrieben. Da wird so deutlich, dass diese Dimension des in die Tiefe Gehens eine Basis für einen neuen Blick auf Probleme legen kann. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch ein sehr schwieriges Feld, weil mit dieser Subtilität oder der spirituellen Dimension von Aktivismus natürlich auch eine Gefahr verbunden ist, nämlich zu glauben, zu meditieren, selber sich von innen heraus zu transformieren, ist schon die Lösung. Und da wäre ich vielleicht ein bisschen skeptisch.
Vielleicht als Beispiel eines subtilen Aktivismus, um bei deinem Thema zu bleiben, würde ich das Magazin selbst ins Feld führen. Weil wenn man wirklich die globalen Probleme sieht, wie sie momentan einfach in der Zeitung stehen oder am Internet, Facebook lesbar sind, um es moderner zu formulieren, die können einem schon die Sprache verschlagen. Und es gibt bestimmte Reaktionen drauf, die versuchend nahe sind. Das eine ist, in eine Verzweiflung zu gehen, in eine destruktive, resignierende Verzweiflung, damit in etwas zu gehen, in eine depressive Verzweiflung. Eine andere Variante ist das, was du gerade angesprochen hast, in irgendwelche naiven Wolkenkuckucksheim-Lösungen von, und da stelle ich jetzt mal auf die spirituelle Seite, einfach für den Weltfrieden zu meditieren. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, dass Meditation ein Riesenbeitrag ist. Ich glaube nur, dass es ein Beitrag unter vielen ist. Und dass hier die Gefahr einfach besteht, dass dass man hier ein Biedermeier, ein neues Biedermeier zelebriert, wo man einfach sitzt und meditiert und meint, man tut schon etwas, was nur auf einer bestimmten Ebene zutrifft. Eine dritte Variante, die hier eine einfache Versuchung ist, ist, sich ein Feindbild zu suchen und auf dieses Feindbild loszugehen, innerlich oder äußerlich. Und das ist etwas, was momentan von links und rechts gerade wuchert. Mhm. Die Verschwörungstheorien haben Konjunktur, wie ich kann mich nicht erinnern, seit wann. Das sind alles Dinge, die das ist eine Bewusstseinsfrage. Wie gehe ich mit dieser Herausforderung um, ohne in die Depression zu gehen, ohne in diese konfrontative Haltung zu gehen, ohne Dinge zu vereinfachen, ohne es auch irgendwie nett zu machen? Wie kann ich diese Komplexität halten in einer Form von tiefer Bewusstheit? Und das Anspruch eines Magazins ist ja auch, eine Mischung aus Inhalt und Ästhetik zu sein. Das heißt, da ist auch eine Anmutung drinnen, was wahrscheinlich dem Leser als Erste gar nicht so auffallen wird. Wir haben uns bemüht, dass die Ästhetik keine depressive Ästhetik ist. Ja? Es ist nicht, um es zu verhübschen, sondern um uns in eine nicht depressive Haltung, ich hätte jetzt gesagt, zu zwingen, wahrscheinlich ist zu ermutigen das bessere Wort, diese Konfrontationsästhetik hier mal außen vor zu lassen, ohne Dinge jetzt mit irgendwelchen Sonnenblümchen zu verniedlichen und auch in der Sprachgestaltung, in der Überschriftgestaltung hier eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir die Herausforderungen unserer Zeit in einem anderen Kontext wahrnehmen können. Weil so wie wir diese Zeitung machen, gehen wir auch von den Gedanken aus, und das auch sehe ich als eine Form von Aktivismus, dass es einen Unterschied macht, wie ich einen bestimmten Text lese, ob der in einer hart depressiven Gestaltung der Zeit ist oder ob der etwas ist, das mich zu einer gewissen Bewusstheit hält, während ich diesen Text lese. Also die Frage der Geisteshaltung während des Lesens könnte sein, das ist jetzt eine Haarspalterei. Ich glaube, es ist eine wichtige Frage, wie wir an die Welt rangehen können. Und das hat bei der Zeitungsgestaltung eine Form, zumindest ist so unser Anspruch. Ich denke, du stimmst mir zu, einen subtilen Aktivismus.
Absolut. Und wir haben zum Beispiel, ich fand das eben sehr spannend, diese Kontextualisierung, die du gemacht hast, weil es geht wirklich auch um eine Gesamtwahrnehmung. Und wir haben zum Beispiel im Heft ein wunderbares Beispiel für einen Aktivismus, der diesem Credo folgt. Malika Dutt ist eine Menschenrechtlerin, die in Indien viele Jahre für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen gekämpft hat. Und die hat beispielsweise einen ganz neuen Hebel, würde ich es nennen, für ihr Engagement gefunden. Weil sie hat gemerkt, dieses Täter-Opfer-Denken, dass das eine unglaubliche Sackgasse ist, dass man immer wieder auf Missstände hinweisen kann, aber das macht die Opfer nicht mündiger und gleichzeitig grenzt es das, was man gemeinhin Täter nennt, aus und durchbricht damit eigentlich die Möglichkeit jedes Austauschs. Und Malika Dutt ist zum Beispiel hergegangen und hat eine Kampagne gemacht, in der eine Frau, eine alleinlebende Frau, die sich getrennt hat, über ihre Karriere als Truckfahrerin singt. Und das muss man sich vorstellen, das ist natürlich für eine Frau in Indien. Genau. Wirklich alleine dieses Setting, eine Frau und dann noch Truckfahrerin und alleine ohne Mann, das sind gleich mehrere Undinge auf einmal. Dazu gibt's auch auf YouTube ein Video mit diesem Song. Und wenn man sich das anhört, da merkt man, wie in einem selbst beim Zuschauen etwas passiert. Und diese Kampagne war auch in Indien unwahrscheinlich erfolgreich, weil Menschen sich eben auf einmal in der Tiefe ihres Menschseins auf eine sehr positive Weise angesprochen hat. Also ich kann mir vorstellen, für viele indische Frauen einen solchen Videoclip zu sehen, das hat einfach Inspirationskraft. Oder ein anderes Beispiel zum Thema häusliche Gewalt. Da hat sie eine Kampagne gemacht, in der sie auch die Männer eingeladen hat, mitzuwirken, indem sie einfach, wenn sie in ihrem Umfeld Gewalt gegenüber Frauen wahrnehmen, sich einzuschalten. Einfach, wenn der Nachbar seine Frau anbrüllt, mal an die Tür klopfen. Und auch dazu gibt es einige Videoclips. Und wenn man diese Herangehensweise sieht, dann merkt man alleine beim Zuschauen schon, wie in einem selbst irgendwie so eine positive Bewegung stattfindet, weil man sich auf einmal in dieser Möglichkeit, etwas tun zu können, angesprochen fühlt und nicht in der Aussichtslosigkeit auf ein riesiges Problem zu gucken.
Nee, ich bin auch happy, dass du mit der Malika Tut hier anfängst, weil ich bin auch stolz, dass wir die Malika Tut hier im Magazin drin haben. Sie ist, für die, die sie vielleicht nicht kennen, eine der großen Menschenrechtsaktivistinnen unserer Zeit, global. Und sie hat hier in Indien, sie lebt teilweise in Indien, teilweise in den USA, wirklich gerade mit diesen Videoclips, die du hier beschrieben hast, Außerordentliches bewirkt. Und sie ist ein Beispiel, was du sagst, für einen neuen Aktivismus. Und sie selber, in dem Interview beschreibt sie das auch, beschreibt ihren Wandel, ihren inneren Wandel von einem alten Aktivismus zu einem neuen Aktivismus, weil interessanterweise sie aus Indien kommend als fortschrittliche feministische Menschenrechtsaktivistin hat über Jahrzehnte eigentlich innere Widerstände gegen spirituelle Dimensionen gehabt, weil das indische Kastensystem und all das, was dazugehört hat, ihren feministischen sozialen Vorstellungen einfach ein Gräuel war und ist. Sie beschreibt, dass sie eigentlich erst seit kurzem sich einfach auch diesen Themen wie eben innerer Verbundenheit wirklich öffnet. Und sie sagt, dass ihr etwas aufgefallen ist in den vielen Seminaren, die sie macht über Gewalt gegen Frauen, dass sie früher immer in ein Dilemma gekommen ist in diesen Seminaren, dass gerade wenn in Seminaren Männer und Frauen anwesend waren und solche Fragen von Männergewalt und sexueller Gewalt und patriarchaler Gewalt einfach zum Thema waren, eigentlich die Atmosphäre irgendwann einmal gefroren ist. Gefroren ist in dem Sinn, dass es einfach sehr leicht passiert, dass die eine Hälfte, meistens berechtigterweise die Frauen, in eine bestimmte Opferrolle, auch aggressive Opferrolle hineinrutschen. Und die andere Hälfte, die Männer, auch wenn es aufgeschlossene, progressive Männer sind, in irgendeine Form der verstockten Selbstrechtfertigung. Und wo sich etwas einfach gespießt hat, wo sie gefühlt hat, das war immer unauflösbar. Und sie wusste nicht, wie kann man diese Sachen wirklich in einer Weise ansprechen, dass der Dialogprozess hier über diese Sperre hinausgeht. Und sie sagt, seitdem sie weniger vom Paradigma der Menschenrechte, sondern mehr von einem Paradigma der menschlichen Verbundenheit genau die gleiche Gewalt, genau die gleichen Problematik anspricht, passiert das zum Großteil so nicht mehr, sondern gelingt es auch, ich sag mal, Opfer und Täter in einen menschlichen Diskurs zu bringen, der es erlaubt, hier neue Wege gemeinsam zu gehen. Und hier zu sehen, wie wichtig das ist, wie man ein Thema anschneidet, um hier nicht eine Konfrontationsdynamik zu fördern, sondern wirklich eine Dynamik, die es erlaubt, aus Verbundenheit Lösungen zu finden. Ich sehe als jemand, der über Jahrzehnte wirklich Menschenrechtsaktivitätserfahrungen hat, wie kaum jemand anderer, ein Riesenbeispiel, dass es hier Menschen gibt, die versuchen, das neu anzudenken.
Ja, und das verlangt auch eine Form von Großherzigkeit, deren Größe man gar nicht unterschätzen kann. Weil jetzt im Beispiel von Malika Dutt alleine, wenn es zum Beispiel um Gewalt an Frauen geht, Das ist ja schon ein wirklich großes Thema, das in gemischten Gruppen gemeinsam in eine Achtsamkeit zu bringen, dass man überhaupt zusammen darüber sprechen kann. Wir haben in einem anderen Gespräch mit Alnur Lada, der in den USA eine Organisation gegründet hat, die sich The Rules nennt und versucht, eine neue Form von Aktivismus in die Welt zu bringen. Alnur Lada hat in dem Gespräch mit Evolve ein Beispiel genannt, was mich wirklich tagelang verfolgt hat. Und zwar beschreibt er da eine Sitzung mit Mitarbeitern der Weltbank, wo es um ein großes Umsiedlungsprojekt ging, von dem wirklich Millionen Menschen betroffen waren, die einfach zwangsumgesiedelt werden sollten. Und er beschreibt das in einer ja sehr klaren und unprätentiösen Sprache, wie es wirklich ist, dem Bösen ins Gesicht zu schauen. Wie es ist, wenn man als Aktivist, dem Millionen von Menschen am Herzen liegen, ein paar Bürokraten des Finanzsystems gegenüber sitzt, die wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass das, was sie zu tun vorschlagen, das Richtige ist. Mhm. Und diese Szene, wie er sie beschreibt, die hat mich zutiefst betroffen gemacht, weil er lässt so richtig erahnen, wie schwierig es ist, alleine nur auszuhalten, dass Menschen eine solche Vorstellungswelt haben. Weil in einem selbst rebelliert er ja natürlich sofort, was man alles anders machen möchte, was man zutiefst menschenfeindlich empfindet und was weiß ich nicht alles. Und aber dieser Moment, mit solchen Menschen an einem Tisch zu sitzen und das erstmal ertragen zu können, ohne wütend aufzuspringen, Gläser an die Wand zu werfen oder sonst irgendwelche Ausfälligkeiten zu begehen. Und ich glaube, das ist wirklich auch so eine Qualität, nach der unsere Zeit auf eine extreme Weise fragt, weil wir aufgrund all dieser globalisierten systemischen Zusammenhänge eigentlich ständig diese Größenordnung vor Augen haben, sei es Klimawandel, sei es die Müllproblematik, sei es die Ausbeutung von Arbeitskräften in Billiglohnländern. Es sind immer solche unermesslichen Dimensionen. Und ich glaube, das ist wirklich eine menschliche Eigenschaft, die wir auch erst lernen müssen, solchen Dimensionen erstmal Stand zu haben, ohne sofort reflexhaft darauf zu reagieren.
Sag mir noch einmal in der Auseinandersetzung mit ihm, was war das, wo du gesagt hast, das hat dich über Tage beschäftigt?
Also mich hat es berührt, dass er es wirklich fertig gebracht hat, zum einen bei seiner Haltung zu bleiben, dass er diese Art von Politik oder wirtschaftlichem Engagement als zutiefst menschenfeindlich findet, aber auch diesen Willen zu haben, Teil einer Lösung zu werden, weil das Übliche ist, und das ist für mich so der alte Aktivismus, dass man den Feind erkennt, ihn brandmarkt und dann gegen ihn ins Feld zieht. Aber wenn wir heute in die Welt gucken, wissen wir genau, das wird so nicht funktionieren. Ich meine, eine Bewegung wie Occupy Wall Street zum Beispiel hat ja den Slogan, wir sind die 99% in die Welt gebracht. Und das ist natürlich besser, als wenn wenige Prozent sich aufschwingen, für viele zu sprechen. Aber die 99% sind genauso ein Problem, weil 1% fehlt und weil damit wieder ein Keil in die Welt getrieben wird. Und ich glaube, das ist eine Dimension, das haben wir noch nicht gelernt, dass wir eine gemeinschaftliche Lösung finden müssen und dass Ausschluss eben meistens nicht Teil der Lösung ist, dass wir diesen Ansatzpunkt erstmal kultivieren müssen. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendetwas gut zu heißen, aber diese Notwendigkeit, miteinander zu sprechen, das ist die Basis für alles.
Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch ein Grundgedanke ist, der uns jetzt in vielen von diesen Menschen, die wir hier in dem Magazin drin haben, begleitet. Und wir haben wirklich Aktivisten aus aller Welt dabei. Also ich bin auch stolz, dass es wirklich eine globale Ausgabe von Evolve geworden ist, mit Menschen aus allen Kontinenten eigentlich, die hier aktiv sind. Dass hier der Gedanke, dass ein Aktivismus, also ein sich einsetzen für eine Veränderung jenseits einer konfrontativen Grundhaltung ist. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Gedanke, da, wo man sehr langsam gehen muss, weil es geht hier nicht um was Beschönigendes und nicht, wir sitzen alle in einem Boot und wir sind alle nett. Man muss durchaus auch bereit sein, Konflikte auszutragen und hier nicht einfach auf Nettigkeiten zu machen. Aber wahrscheinlich ist das auch wirklich Teil einer Bewusstseinshaltung, das Ganze im Systemischen zu sehen, also sich auch systemisch eingebunden zu sehen und sich auch verbunden zu sehen mit der Problematik dessen, was zum Beispiel die Finanzindustrie ausmacht und wie das mit unseren Pensionssystemen und unseren Wohlstandserwartungen zu tun hat. Also hier in eine Form des Aktivismus zu gehen, die nicht einfach die Konfrontation im Mittelpunkt steht, sondern eine Form von durchaus konfliktbereiter, aber doch Dialogfähigkeit.
Ja, und wir haben zum Beispiel ein Beispiel, das hat mich wirklich nachhaltig zum Schmunzeln gebracht. Mike Kauschke hat ein Interview gemacht mit dem Filipino P. Villarasa. Und der Ausgangspunkt war eigentlich, dass wir über das Ökodorf, das Villarasa gegründet hat, schreiben wollten. Aber im Gespräch hat sich dann gezeigt, dass er noch viel, viel mehr macht in den Philippinen. Er hat so mehrere psychosoziale Gesundheitsprojekte an den Start gebracht. Und da muss man ja auch sehen, dass in den Philippinen unter dem jetzigen Präsidenten wirklich eine radikale, ja, Hetzpolitik und auch, ja, Mordpolitik gegenüber Drogenabhängigen und Dealern betrieben wird. Also wirklich eine Offensive, die auch so einen Grad der Unvorstellbarkeit hat. Und P. Villarasa auf der anderen Seite arbeitet mit Drogenabhängigen und hat auch über seine Kontakte im Gesundheitswesen in den Philippinen, an Schulen und in allen möglichen anderen Kontexten einfach durch direkte Kontakte mit Menschen vor Ort Projekte ins Leben gerufen, die versuchen, da eine andere Dimension wachzurufen, nämlich dass eine Heilung möglich ist. Und er setzt da auf eine wirklich subtile Weise in diesem sehr schrägen politischen System der Philippinen auf einmal einen Gegenpol. Und das ohne auf die aktuelle Politik jetzt losgehen zu müssen, sondern einfach, indem er von einem anderen Punkt im großen Ganzen aus Tatsachen schafft. Er beschreibt in dem Interview zum Beispiel, dass bei einem Workshop, der war, glaube ich, mit Drogenabhängigen, auch ein Polizeibeamter dabei war, der das Ganze so ein bisschen beaufsichtigen sollte, damit das nicht aus dem Ruder läuft. Und der hat dann begeistert mitgemacht bei diesen Gruppenübungen. Und da merkt man so, dass das hört sich erstmal unglaublich an, wenn man sich versucht vorzustellen, dass in den Philippinen im Moment Menschen erschossen werden, weil sie Drogen nehmen. Aber man spürt da so, auch das kann irgendwie funktionieren, dass man einfach anfängt und wirklich versucht, auch Kontakt herzustellen. Weil P. Villarasa versteht sich jetzt nicht irgendwie als einen Revolutionär oder so, sondern er sucht einfach als Mensch mit dem, was er einbringen kann, Kontakt zu anderen Menschen, die Veränderung wollen. Und das hat irgendwie so was subtil sich Ausbreitendes und dadurch Veränderungskraft entfaltendes. Und ich finde das einfach schön, weil man da so merkt, der Mann strahlt auch so einen Optimismus aus, eben weil er sich nicht an dem Problem festbeißt, sondern mehr versucht, mit der Möglichkeit der Lösung zu fließen.
Wir haben ja verschiedene Stimmen in dem Heft, die sehr auf der aktivistischen Seite beheimatet sind. Wir haben ein paar haben wir jetzt auch schon genannt. Er, würde ich sagen, ist ja einer der Beispiele, die hier wirklich ihr Schwergewicht, ich sag mal, auf dieser subtilen Ebene haben. Und insofern würde ich diese subtile Ebene auch mit ansprechen, weil auf den Philippinen ist das vielleicht, gerade weil das ein so unvorstellbar heftiger Zeitpunkt auf den Philippinen auch ist, wenn man sich überlegt, dass mittlerweile tausende Menschen auf sozusagen Präsidenten, also vom Präsidenten aufgerufen, tausende Menschen außergesetzlich ermordet wurden, weil sie verdächtigt werden, Drogen zu nehmen oder mit Drogen zu dealen. Einfach auf Verdacht erschossen oder was auch immer, auf Geheiß des Präsidenten. Also einfach der Gedanke hat was Ungeheuerliches. Und er hat auch was Seelenzerstörerisches. Und natürlich kann man dagegen mit Revolte gehen und mit politischen Opposition, das ist auch alles wichtig. Pier Vilarasa hatte tiefe spirituelle Fundierung. Hat auch eine eigene spirituelle Geschichte, das ist auch spannend zu lesen. Der war jahrelang sozusagen auf einem Selbstretreat irgendwo auf einem philippinischen Strand und hat sich nur von Kokosnuss ernährt und hat da offensichtlich auch eine tiefe Erfahrung gehabt. Aber es geht ihm auch um eine soziale Heilarbeit, die in seiner Arbeit mit den Sozialproblemen, mit den Drogenproblemen auch diese Heildimension hier mit anspricht. Das ist jetzt eine Seite, die ich auch nicht ausschließlich als die Lösung ansehen möchte, aber zu sehen, dass die Arbeit mit Heilungsenergien in Gesellschaften auch eine Blickrichtung ist, die wichtig ist für den Aktivismus. Also zu sehen, zum Beispiel, wenn wir auf die Flüchtlingsfrage in Europa und in Deutschland schauen, wie können die auch teilweise in Angst und Hass sich verschiebenden sozialen Gegensätze hier aus einer tiefen Verstand, aus einem tief verstandene Menschlichkeit und Bewusstheit in etwas aufgelöst werden, wo diese Konfrontationen in etwas eingebettet sind, das lebensbejahend, beziehungsbejahend, auch das Ungewisse mit zulassen ist. Also es geht hier durchaus auch um die Einarbeitung von Heilungsenergien. Und auch das ist Teil des Aktivismus und er ist, glaube ich, wirklich in diesen extremen Umständen in Philippinen jemand, der das anscheinend auch sehr erfolgreich macht. Also der hat dort auch eine ziemliche Resonanz in dem Land. Der existiert nicht irgendwo sagen einfach nur am Rande, sondern der hat einen Einfluss auf die soziale Entwicklung in Philippinen. Finde ich stark beeindruckend.
Ja, und ich glaube auch, diesen Aspekt des Heilens und der Heilarbeit, den kann man auch auf eine sehr differenzierte Weise sehen. Weil gerade wir westlichen Menschen denken dabei ja oft eher so an die postmoderne Variante von Heilarbeit, dass das Ich sich wieder ein bisschen regeneriert und das Individualismus einfach versucht, für sich selber zu einer neuen Form von Ganzheit zu finden. Aber für mich liegt hinter dieser Heilung auch noch eine viel größere Frage, nämlich diese Verbindung mit unseren Ursprüngen als Menschen. Weil wenn man sich mal so anguckt, welcher Qualität viele unserer Probleme, wie zum Beispiel der Klimawandel sind, dann kann man auch sehen, dass sie daraus erwachsen, dass wir unsere Anbindung an das, was uns ausmacht und nährt, über die letzten Jahrzehnte einfach auf eine sehr drastische Weise verloren haben. Ich finde das zum Beispiel interessant. Elizabeth DeBolt hat ein Interview gemacht mit Karen O'Brien, einer Klimawissenschaftlerin. Und die bringt das sehr drastisch auf den Punkt, weil sie sagt, in der ganzen Klimadiskussion wird oft Klimawandel als eher technisches, methodisches Problem gesehen. Wir überlegen, um wie viele Grad wir die Erderwärmung maximal zulassen können, damit wir nicht alle untergehen. Aber das widerspricht so völlig der menschlichen Realität dahinter. Weil da das Klimawandel überhaupt entstanden ist, hat ja eher damit etwas zu tun, wie sich unser Menschsein und unser Leben auf der Erde verändert hat. Und das dann einfach in wissenschaftlichen oder technischen Fakten fassen zu wollen, das hat auf der menschlichen Ebene erstmal Ja, keine direkte Wirkung, weil was sagt es mir als Mensch, wenn ich höre, wir müssen die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzen? Da resoniert in mir nicht ein, was kann ich tun? Und Karen O'Brien ist eben eine Wissenschaftlerin, die versucht, diesen Turn hinzubekommen, dass wir nicht nur in abstrakten Dimensionen denken, sondern wieder schauen, was bedeutet, ist das Menschsein als Ganzes, unsere Werte, unser Handeln, also das gelebte Leben und wie kann man darüber einfach in eine Bewegung von Veränderung kommen?
Das bringt mich auf zwei unterschiedliche Aspekte, die wir noch in dem Heft drin haben. Das eine ist ein Artikel, den du selbst geschrieben hast, über den indigenen Aktivismus, über den sollten wir uns dann auch noch stärker unterhalten. Das andere ist ein Interview, wo es um Selbstkritik geht, und zwar um integrale Selbstkritik. Ein Artikel, den ich einer der spannendsten Artikel dieser Ausgabe finde, gerade deswegen, weil einer der prominentesten Vertreter der integralen Bewegung in den USA,
Terry Patton,
hier etwas schreibt oder sagt in dem Interview, dass, glaube ich, wichtig ist, auch von Integralen gehört zu werden. Er sagt, vielleicht sind wir mit unserem Fortschrittsoptimismus zu weit gegangen. Vielleicht sind wir aus unserer berechtigten Kritik des antimodernen Postmodernismus, dass er noch immer wirklich als wichtig sieht, auch diese Kritik beizubehalten, zu weit gegangen in eine Verniedlichung des Fortschrittsgedanken und nehmen nicht ernst die tiefen Einsichten der tiefen Ökologie, die ja ein Großteil auch der, oder zumindest ein wichtiger Teil der postmodernen Einsichten ist, dass wir am Rande des Klimakollaps stehen. Wirklich. Und dass wir hier sozusagen vielleicht mal aus integraler Sicht durchaus auch mit Beibehaltung auch der wichtigen Einsichten, dass Technologie hier nicht verteufelt werden darf, sondern auch mit Teil der Antwort sein muss. Also all das, was technologiefreundliche Strömungen auch im Integralen betonen, das muss alles mit dabei sein. Aber ernst zu nehmen, wir leben an der Kippe. Und Terry Patton schreibt auch gerade ein Buch über Tiefenökologie, wo er wirklich auch betont, und es ist ein Aufruf an die integrale Szene, sozusagen als integral zu reifen und zu sagen, Freunde, es war wichtig, die Postmoderne zu kritisieren, es war wichtig, die Einseitigkeiten der Postmoderne anzuprangern und den Fortschrittsgedanken zu rehabilitieren, aber wir sind einen Schritt weiter. Wir müssen jetzt auch in die Selbstkritik gehen, dass wir hier in manchen vielleicht zu weit gegangen sind und viele der Warnzeichen der postmodernen tiefen Ökologie nicht ernst genug genommen haben. Einfach diesen Gedankengang von jemandem zu hören, der einer der Hauptrepräsentanten der integralen Bewegung ist, fand ich erfrischend, wichtig, und ich bin sehr gespannt, wie die Reaktion drauf sein wird in der integralen Szene, ob das eher Skepsis auslösen wird oder Verständnis. Weil ich glaube, es ist eine wichtige Fragestellung, wo es wichtig ist, auch für die integrale Bewegung, sich neu zu positionieren.
Ja, und Terry macht das ja auch, wie soll ich sagen, auf eine integral elegante Weise, wie er seine Kritik einbringt, weil er es nämlich auch schafft, in all den wunden Punkten, die er benennt, trotzdem die Dinge zusammenzubehalten. Weil in dem, was er sagt, kann man sehr gut heraushören, dass für ihn Tiefenökologie nicht bedeutet, dass wir jetzt alle auf einmal wieder anfangen sollen, in unserem Schrebergärtchen selbst Gemüse anzubauen und zurück zur Natur zu gehen, sondern er plädiert sehr stark auch für eine Form des integralen Dialogs, nämlich zwischen der Technologiewelt, die heute auch immer mehr dazu beiträgt, dass wir Probleme kreieren, und dieser naturverbundenen Welt, die sich mehr dem Ursprünglichen des Menschseins verschrieben hat. Und ich finde das interessant, weil nur wenn man diese beiden Dimensionen zusammenbringt und in diesem Raum ein Gespräch beginnt, wird man überhaupt unserer Zeit gerecht. Und da ist für mich das, was Terry Patton in die Diskussion einbringt, das ist ein möglicher Ausgangspunkt, von dem aus man weiter überhaupt mal miteinander sprechen kann.
Okay, jetzt hast du es zum zweiten Mal eingebracht mit der ursprünglichen Verbundenheit. Ja. Und ich behaupte, das hat was mit deinem Artikel zu tun, der etwas mit indigenen Aktivismus zu tun hat. Sag uns bitte, was hat es mit diesem Artikel, den du hier geschrieben hast, auf sich? Du bist ja auch Anthropologin und auch den Hörern und Hörerinnen deinen Hintergrund zu sagen. Also Anthropologie ist sozusagen auch dein Hausfach. Und du hast hier einen Artikel über den neuen indigenen Aktivismus geschrieben. Was hat es damit auf sich und warum ist das für unser Thema wichtig?
Ja, in diesem neuen indigenen Aktivismus, da zeigt sich auch genau diese Bewegung, dass jetzt auf einmal indigene Bevölkerungen anfangen, ihren Beitrag zur Lösung von Problemen der modernen Welt leisten zu wollen und uns auch ans Herz legen, dass ihre Lebens- und Kulturerfahrung da ein Beitrag sein kann. Als ich für meinen Artikel angefangen habe zu recherchieren, bin ich, und das war wirklich ein Zufall, auf eine Bewegung in North Dakota gestoßen. Dort wird gerade ein großes Pipeline-Projekt vorangetrieben. Das ist jetzt schon seit einigen Monaten so richtig mit Baggern und Buddeln in der Mache und geht durch mehrere Indianerreservate und würde gleichzeitig, wenn diese Ölpipeline einmal installiert ist, die Wasserressourcen einer ganzen Region bedrohen. Und das ist in der amerikanischen Wirtschaft, und da ist die deutsche in vielerlei Hinsicht leider nicht anders, ist das einfach so eine Selbstverständlichkeit. Ein Unternehmen möchte da eine Pipeline bauen, das wird genehmigt und dann geht's los. Und jetzt haben aber nicht nur der Indianerstamm, durch dessen Reservat diese Pipeline direkt geht, sondern auch ganz viele Indianerstämme drumherum sich zusammengeschlossen und kämpfen jetzt für die Bewahrung des Heiligen, weil diesen Stämmen geht es nicht nur darum, dass das Öl die Trinkwasserressourcen der ganzen Region gefährden oder sogar vernichten könnte, sondern sie zeigen auf einmal auch auf, dass das Land an sich ja auch eine Heiligkeit hat. Und das wirkt erstmal so ein bisschen wie ein Zurück zur Natur. Aber wenn man sich anguckt, wie über die letzten Monate diese Bewegung immer größer geworden ist, dann ist da auch so ein Gänsehautmoment drin. Weil wenn man zum Beispiel an die amerikanische Geschichte zurückdenkt, die Indianerstämme in früheren Jahrhunderten, die waren sich auch nicht friedlich gesonnen, sondern haben gegeneinander gekämpft. Und jetzt da in North Dakota machen sie zusammen ein Prayer Camp. Da wird auch viel spirituelle Arbeit vor Ort betrieben neben dem Protest und setzen sich zusammen dafür ein, wieder ein Bewusstsein zu wecken, wie sehr wir mit der Erde als etwas Lebendigem verbunden sind. Das hat eine unwahrscheinliche Strahlkraft. Oder dann ein weiteres Beispiel in dem Artikel. Es gibt eine Gruppe von 13 Indigenous Grandmothers, nennen die sich. Das sind weise Frauen aus den USA, Afrika, Indien und noch einigen Ländern. Und die hatten die Vision, dass das Wissen, was sie von ihren Ahnen haben, das Wissen ist, was für die Zukunft der Menschheit zentral ist. Und deswegen haben sich diese 13 Großmütter zusammengeschlossen und versuchen jetzt in allen möglichen Aktionen, dieses Wissen weiterzugeben, damit es nicht vergessen wird. Und das ist mehr als so eine naturromantische Eskapade. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, wo sie wirklich so auf Pflanzenmedizin hinweisen und auch Heilzeremonien mit Menschen machen, die noch nie was damit zu tun hatten. Und das sind so Momente, wo man wieder als moderner Mensch mit etwas in Berührung kommt, was unser Menschsein ausmacht und was etwas sehr Gegründetes hat. Und da schließt sich dann, wenn man so diese Bewegung beobachtet, diese Lücke, die wir heute oft zum Leben haben, dass wir glauben, wir sind die Gestalter von Welt und können hier alles machen. Und auf einmal kommt da eine Berührung mit der Welt, die von einem ganz anderen Platz auskommt und lässt einen innehalten.
Zwei Dinge finde ich hier spannend. Drei Dinge. Das eine ist, dass hier indigene indigene Nationen, die ja eigentlich nicht so als Teil des Weltprozesses wahrgenommen werden, sondern als Überbleibsel altvergangener Zeiten, die es halt auch noch gibt, Teil der globalen Diskussion werden. Also das hier, und das führt auch schon zu einem zweiten Aspekt, dass im Zeitalter des Internets hier etwas passiert, dass Nationen, die einfach noch nicht unsere übliche Sichtweise auf die Welt haben, ich sage einfach den Stichwort instrumentelle Vernunft, alles in Zweck-Nutzen-Verhältnisse wahrzunehmen und alles nur auf Zweck-Nutzen-Verhältnisse runterzubrechen, dass die ihre Stimme hier erheben und sagen, liebe weiße Brüder
und Schwestern,
ihr habt ein Problem. Und sich hier ins Gespräch einbringen, und natürlich besteht hier die Gefahr, mit romantischen Lösungen zurück zum Buschfeuer oder ich weiß nicht. All das ist Teil einer Gefahr, aber es besteht hier auch eine Chance, sich mit einer Wahrnehmung von Leben und Lebendigkeit, da haben wir auch die Querverbindung von dieser Nummer zur letzten Ausgabe von Evolve, wo wir eine ganze Ausgabe lang über Lebendigkeit gesprochen haben, eine Wahrnehmung, die wir vielleicht brauchen, um durchaus im modernen und postmodernen Sinn unsere Welt anders zu gestalten, die, nicht einfach nur runtergebrochen auf monetäre Effizienzsysteme und bürokratische Verwaltungsmöglichkeiten, sondern, und das ist dann der dritte Aspekt, in der Wahrnehmung der Heiligkeit von Leben. Und das sozusagen als Teil des Diskurses zu haben, Moment mal, hier zum Beispiel in North Dakota, dieses Land ist das Land, wo unsere Ahnen begraben sind, dieses Land ist heilig, und diese Heiligkeit des Landes ist ein Argument, das gegen die Effizienz einer Ölpipeline mit eingebracht werden darf, verschiebt den Diskurs. Und ich wage mal zu behaupten, und das ist wahrscheinlich auch Teil dessen, was unser Magazin ausmacht, diese Verschiebung des Diskurses, die Wiedereinbringung der heiligen Dimension, was immer das sein mag, durchaus nicht in einer Retro-Variante, sondern in welcher neuen Variante wir, wie immer sie auch uns eröffnen können, das ist wichtig. Und insofern finde ich das eine total spannende Sache, dass ein Aktivismus eben nicht nur auf unsere modernen Befindlichkeiten von Ausbeutung, Effizienz, Gleichheit, Menschenrecht, das ist alles dabei, sondern auf Lebendigkeit, Heiligkeit, Würde sich besinnen kann und muss, wenn wir wirklich die Fragen, wie wir diese Welt verändern, tief genug stellen wollen. Und da verbindet sich dann sozusagen auch der Anspruch unseres Magazins, ein Magazin für Bewusstsein und Kultur zu sein, mit dem, was du gesagt hast, dass wir versucht haben, hier auch neue Denkweisen, wie heute Aktivismus gedacht werden muss, verbunden werden können.
Ja, und ich glaube auch ein zentraler Punkt ist wirklich, dass all die Beiträge, die wir jetzt angesprochen haben, keiner den Anspruch erhebt, schon eine Lösung präsentieren zu können, sondern es sind eher alles lauter kleine Öffnungen, durch die man anfangen kann, in eine neue Gesamtwahrnehmung zu rutschen. Und so bahnbrechend ich das Heft auch finde, würde ich sagen, die eigentliche Arbeit, die beginnt erst, indem wir wirklich diese Ideen wirken lassen, uns darüber auseinandersetzen, austauschen und den Fragen nachgehen, die sie an uns stellen.
Absolut. Eine Frage, die ich auch in meinem Leitartikel zentral gestellt habe und die ich glaube, einfach auch wieder zurückführt zur Bewusstseinsfrage, ist, dass wir in einer radikal neuen Welt leben, in vielen Maßen, aber unter anderem und in einem zentralen durch die Allgegenwart des globalen Internets. dass früher Aktivismus auch so verstanden werden kann, dass in regionalen Auseinandersetzungen klar auch Gegensätze sich ausgetragen haben. Gegensätze über ökologische Widersprüche, über soziale Widersprüche. Dass wir aber in einer Allgegenwärtigkeit der Netzidentität sind, wo wir als ein Planet sowohl wahrnehmen als auch handeln, wo gar nicht mehr klar ist, wo ist die Grenze zwischen Subjekt und Objekt. Das hat verschiedene Dimensionen, die ich versucht habe, in der Leitartikel anzusprechen. Eine besteht auch darin, und das ist, glaube ich, etwas, was wir zum unserem Erschrecken gerade überall wahrnehmen. Ich habe gerade bin auf ein neues Wort gestoßen, das habe ich in einem Artikel noch gar nicht verwendet, aber ich hätte es verwendet, hätte ich es gehört. Das ist Crowdsourcing Negativity. Und das hat was mit Pegida zu tun oder mit dem Trump-Phänomen. Das im Frühjahr, bis vor kurzem, war sozusagen der überregionale Diskurs oder der nationale, internationale Diskurs durch Medien geprägt, die hier auch im Guten und Schlechten gewisse Schranken aufgestellt haben, wie dieser offizielle Diskurs verläuft. Im Guten und im Schlechten hat das soziale Netzwerk, Facebook mehr als alles andere, all diese Grenzen niedergebrochen und ist ein frei fließender Strom von Bewusstseinshaltungen, die sich einbringen. Und zu unserem Schreck, es kommen nicht nur schöne Idealisten hier zu Wort, sondern es bilden sich Bewusstseinsströme, in denen es Kraftzentren von sich ansammelnder Negativität gibt. Das ist Negative Crowdsourcing, wo offensichtlich der Schwerpunkt, in dem Mensch Gesellschaften leben, hier sich verdichten zu wirklich Ansammlungen und Anschwellungen von Negativität, die solche Phänomene wie Pegida und Trump momentan zu beängstigenden Phänomenen machen, wo letztendlich, weil hier keine äußeren Schranken gesetzt werden, die Frage ist, wie in diesem freien Fluss des Dialogs und des Bewusstseinsaustausches, wie können wir aus innen heraus diesen Bewusstseinsaustausch drehen in eine Interaktion, in der Positivität zumindest die gleiche Kraft hat wie die Negativität, ohne naiv zu sein. Und das ist eine Herausforderung, und zu sehen, dass wir hier wirklich erst einmal, wir sind am Anfang überhaupt zu verstehen, was hier abgeht. Wir sind in einer völlig neuen Situation unserer Menschen- und Kulturgeschichte. Das behaupte ich mal in dieser Grandiosität. Es ist eine völlig neue Situation in der Allgegenwärtigkeit des alloffenen Diskurses, wo auch unsere Unbewussten, auch unsere Niedersten, auch unsere gehässigsten Schichten frei fluktuieren dürfen. Und man braucht sich nur anschauen, was in Online-Forums an Negativkommentaren seit Jahrzehnten mittlerweile Konjunktur hat. Die Antwort darauf muss eine Bewusstseinsantwort sein, weil es ein Bewusstseinsphänomen ist, weil sonst entstehen Kräfte, die wir momentan sehen, die mit den Verschwörungstheorien und mit ihrer Lust an Negativität realpolitisch Riesenschaden leiden. Ich habe dann keine Antwort auf diese Problematik, aber wir müssen die Augen aufmachen und sehen, wir sind hier in etwas, das wir lernen müssen zu verstehen und Teil, was wir machen mit dem One World Dialogue Programm, wo wir versuchen, einfach Menschen in Biotopen des Diskurses global zusammenzubringen, hier Bewusstseinskräfte aufzubauen, die in eine andere Richtung gehen als diese negativ-destruktiven.
Ich glaube, das hat auch viel mit Rückbindung zu tun, was du gerade ansprichst. Und zwar Rückbindung nicht im Sinne, sich nach rückwärts wenden zu den guten alten Zeiten, sondern eher in dem Sinne, sich offenherzig die Frage zu stellen, was zeichnet unser Menschsein denn aus? Und wirklich auch diese tiefen Dimensionen, unabhängig von Tagesaktualität und auch von all den Dringlichkeiten, die wirklich in der Luft liegen, immer wieder im Auge zu behalten. dass da etwas Größeres ist. Dieser Planet ist etwas Größeres, aber auch, dass das Menschsein als Ganzes ist ein solches Größeres. Und die heilige Dimension, die wir vorhin kurz angesprochen haben, ebenso. Und wirklich das ja auch einfach mal zusammenwirken zu lassen und sich nur offenherzig zu fragen, wie kann in einer solch tieferen Rückbindung heute Antwort auf Welt entstehen? Und das ist für mich auch nicht naiv und ist auch mehr, als sich einfach in Meditation oder so zurückzuziehen, sondern es ist wirklich, sich ernsthaft die Frage zu stellen, wie kann Menschsein in dieser Zeit unter all diesen Herausforderungen aussehen? Und ich glaube, das ist eine Frage, auf die gibt es noch keine Antwort, und es ist wert, dass wir alle uns bemühen, in diese Antwort auf irgendeine Weise hineinzuleben.
Jetzt haben wir nur mal ein paar Minuten Zeit, um auch ein paar Fragen von den Hörern und Hörerinnen mit hereinzubringen. Ich schieße einfach mal los. Eine Hörerin schreibt: Lieber Thomas, liebe Nadja, mir scheint, euch ist da ein sehr besonderes Heft gelungen. Aus der Umweltbewegung kommend finde ich es wirklich spannend, welche neue Form von Aktivismus ihr zusammengetragen habt. Wie würdet ihr jetzt Aktivismus neu definieren? Die Frage gebe ich einfach unverschämt an dich weiter.
Also ich glaube, ich würde ihn erstmal gar nicht definieren, sondern, und da sticht mir gerade die Unterzeile, das Herz eines neuen Aktivismus wieder ins Auge. Ich würde eher darauf gehen, zu sehen, dass wir heute einfach im Aktivismus nach einer neuen Dimension von Weite und Verbundenheit die Fühler ausstrecken. Und das ist aber noch keine Dimension, sondern es ist eine Anschlussfähigkeit. Und Terry Patton hat das zum Beispiel auch in dem Interview sehr schön gesagt, dass eigentlich das Integrale wirklich so der Hintergrund und tragende Grund sein kann für eine neue Form von Dialog. Und ich glaube, es ist dieses Gespür dafür, dass hier eine neue Qualität am Entstehen und auch von uns gefragt ist. Aber diese Qualität noch nicht zu versuchen zu definieren oder auszubuchstabieren, sondern wirklich mit dieser Offenheit erstmal zu gucken, was kann es denn sein? Weil es lässt sich, glaube ich, noch nicht festnageln. Es ist wirklich dieses, es braucht ein weiteres Bewusstsein und es braucht eine neue Form von Verbundenheit. Und das sieht man in Ansätzen, aber es will auch entdeckt werden.
In eine ähnliche Richtung gehend wie du, möchte ich jetzt den Luxus als Philosoph in Anspruch nehmen, hier einfach ein Begriffspaar zu setzen und sagen, ich würde diesen Aktivismus ausgerichtet auf Verbundenheit statt Gegenständlichkeit verstehen. Und das klingt mal vielleicht ganz trivial, aber wenn man wirklich dem nachgeht, wie sehr unser modern westliches Verständnis ein Verständnis von Gegenständlichkeit ist, also alles, die Welt, die Menschen, die zusammenhängen, als Gegenstand wahrzunehmen. Das ist eine Bewusstseinshaltung. Mhm. Und aus dieser Wahrnehmung von Gegenständlichkeit entstehen gewisse Handlungsoptionen, die auch den traditionellen Aktivismus ausmachen. Wenn ich dieses Paradigma der Gegenständlichkeit auflöse in eine Wahrnehmung von Verbundenheit, denke ich, wenn Welt anders und handle anders. Weil in dieser Verbundenheit meine Aktivität eine Ausrichtung auf das Erwirken von Resonanzen ausrichtet und nicht Gegenständlichkeit mit Druck und Gegendruck. Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, den Luxus erlaube ich mir einfach unter der Haube oder dem Schutzmantel von Philosophie. Da kann man sehr viel dazu sagen, aber ich denke, dass das im Heft auch versucht worden ist, dem auch wirklich Fleisch und Blut zu geben, was ich da wenn zwei Künstler hier ansprechen.
Ich kann dem auch eine sehr alltagspraktische Bedeutung abgeben. Okay. Weil wenn man wirklich diese Resonanzdimension sieht, dann kann man auch sehen, wir sind immer in Resonanz. Und dann ist Aktivismus nicht mehr ein Etwas, das wir in der Welt suchen oder zu erreichen versuchen, sondern immer auch diese Bewusstheit, in welchen Resonanzverhältnissen stehe ich denn? Mhm. Und wie kann ich die bewusst gestalten?
Ein Hörer spricht über Aktivitäten in Indien, den Philippinen, in indianischen Gebieten, in den USA. Habt ihr auch Ideen oder Beiträge in der Ausgabe des Magazins über Aktivismus hier in Deutschland oder Westeuropa?
Also Deutschland und Westeuropa auf jeden Fall. Wir haben einen Beitrag über Transition Town und hier mit einer Vertreterin der Bewegung aus Deutschland. Und da kann man wirklich sehen, dass dieser europäische Zugang auch etwas sehr Starkes hat, weil Transition Town als Bewegung hat ja neben Permakultur, neben technologischem Wandel, neben neuen Formen der sozialen Interaktion einen wirklich ganzheitlichen Ansatz, der an der Lebensrealität in dörflichen, kleinstädtischen und großstädtischen Kontexten ganz unmittelbar ansetzt. Und das ist für mich auch was man schon fast spezifisch europäisch nennen kann, weil diese praktische Dimension wirklich in eine Greifbarkeit und Realisierbarkeit gekommen ist, die nichts Utopisches mehr hat, sondern diese ganzen Projekte, die geschehen hier und jetzt.
Ja, und glaube ich, mit Franz-Theo Grottwald hier auch eine sehr starke aktivistische deutsche Stimme. Und wir haben auch mit Ulrike Guerreau, keine Aktivistin, aber eine Denkerin eines neuen Aktivismus, ihr Artikel, wo es um eine um neue Wege zu einer offenen Gesellschaft geht. Und sie ist ja wirklich auch eine Denkerin, die sehr demokratiepolitisch Europa versucht, neu zu denken. Das sind alles Ansätze, die, glaube ich, auch hier in Deutschland, in Europa sehr auf die Situation eingehen, in der wir gerade jetzt sind.
Ja, und ich finde auch in dieser Gesamtmischung im Heft, das trägt auch nochmal das, was den neuen Aktivismus auszeichnet, nämlich, dass diese vielschichtigen Ansätze aus allen Teilen der Welt irgendwann ein neues Gesamtbild ergeben werden, hoffentlich.
Und jetzt sind wir schon über der Zeit. Ich sage es trotzdem noch. Ein Teil des Magazins ist auch einfach die Offenlegung, dass das Evolve-Magazin unter schweren finanziellen Herausforderungen steht, dass wir hier unser Konzept zwar am Umsetzen sind, hier auch mit Förderungen zu arbeiten, dass das Ganze aber auch noch nicht in trockenen Tüchern ist. Wir sind in einer kritischen Lage, also so wie es steht, können wir gerade noch für 2 Nummern weiter produzieren. Es ist ein Aufruf dabei, hier wirklich auch mit uns Partner zu werden, diese inhaltliche Arbeit, die wir machen, auch finanziell zu unterstützen, hier auch Teil eines Förderkreises zu werden. Magst du noch 1-2 Worte zu diesem Förderkreis sagen? Wir haben da, glaube ich, auch den Brief von mir drinnen. Aber vielleicht, falls jemand das Interesse hat oder sich angesprochen fühlt, auf unserer Website vom evolvemagazin.de gibt es unter dem Rubrik Förderkreis die Informationen auch dazu. Den Aktivismus, den wir mit dem Radio und mit dem Magazin versuchen, der lebt von unserem Idealismus, aber auch von eurem, ihren Idealismus, wenn sich jemand angesprochen fühlt. Wir würden gern das auch mit Ihrer Unterstützung weitermachen.
Ja, denn wir sind zu allem entschlossen, aber leider braucht es auch immer wieder das nötige Kleingeld, damit dieses wunderbare Magazin jedes Quartal gedruckt werden kann.
Sagen wir mal in aller Bescheidenheit. Aber ich glaube, ich geniere mich nicht für dieses Magazin. Ich glaube, es ist uns hier wirklich was gelungen, wo wir hoffentlich einen Beitrag leisten können. Und falls wir Ihre Unterstützung dafür finden, würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne, auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben auch ein Interesse für das Lesen dieses Magazins gefunden. Falls Sie noch nicht Abonnent sind, die einfachste Weise, uns zu unterstützen, ist Abonnent, Abonnentin werden. Auch das kann man mit 2 Klicks auf dem Internet. Und wir hoffen wirklich mit diesen Aktivitäten und mit Ihrer Unterstützung hier Anregungen, Beiträge für eine positive Gestaltung unserer Welt leisten zu können. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.